Maskenpflicht, Diskussion um geschlossene Schulen, Restaurants und Geschäfte, Homeoffice, Terminstress beim Impfen, steigende Fallzahlen, Kritik an der Corona-Politik und an den Corona-Regeln. Seit mehr als anderthalb Jahren beschäftigt uns die Corona-Pandemie. Wir haben im Alltag immer noch täglich damit zu tun. Bei uns ist die Situation derzeit relativ entspannt, auch wenn die Fallzahlen auch hier wieder steigen. Aber wie sieht es in anderen Teilen der Welt inzwischen aus? Was haben die Länder vielleicht anders gemacht als wir? Darauf wollen wir in den kommenden Tagen und Wochen immer mal mit unseren Korrespondenten und Korrespondentinnen sprechen und auch darüber, wie sie die Pandemie selbst erlebt haben und erleben. Die USA gehören zu den Ländern, in denen das Coronavirus sich besonders stark verbreitet hat und viele Menschen sind gestorben, auch weil der ehemalige Präsident Donald Trump das Virus lange verharmlost hat. Rund 37 Millionen Corona-Fälle sind in den USA inzwischen registriert, bei rund 330 Millionen Einwohnern. Also mehr als jeder Zehnte hat sich dort inzwischen mit Corona angesteckt. Einer unserer Korrespondenten in den USA ist Sebastian Hesse. Hallo Herr Hesse, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie.
Wie haben Sie eigentlich den Anfang der Corona-Pandemie erlebt? Erinnern Sie sich da noch an eine bestimmte Situation?
Ja, also wie viele hatte das natürlich was ganz Irreales am Anfang. Ja, da gab es diese ersten Meldungen über ein neuartiges Virus in Wuhan in China, irgendwo in der Provinz. Und irgendwann kam die Entscheidung der Trump-Regierung, den Flugverkehr nach China einzustellen. Da hat man noch gedacht, oh, ob das nicht vielleicht ein bisschen aktionistisch ist. Das ist ja so ein bisschen diese Doppelrolle, die Trump gespielt hat. Einerseits das, was Sie eben gesagt haben, dieses Verharmlosen, nicht Masken tragen wollen. Andererseits aber dann doch eben so zwei, drei Maßnahmen, auf die er sich ja jetzt auch immer beruft, wenn er seine Corona-Politik legitimiert. Also das war so ein bisschen der Anfang, aber ich glaube, der einschneidendste Moment war, als er abends diese Fernsehansprache gegeben hat und den Flugverkehr nach Europa eingestellt hat. Also als wir als Korrespondenten und auch natürlich als Europäer, die in den USA lebten, als uns auf einmal klar wurde, dass es auch uns einschränken würde, dass auf einmal dieses Hin- und Herreisen nach Europa gar nicht mehr möglich sein würde. Ich glaube, das war so ein Moment, wo einem zum ersten Mal klar wurde, hier passiert etwas wirklich Bedrohliches.
Über Donald Trump und die politischen Lager sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Wie ist denn aber die Corona-Lage im Moment bei Ihnen? Wie präsent ist das Thema im Alltag?
Wieder präsenter, muss man sagen, weil die Delta-Variante natürlich auch hier ihr Unwesen treibt. Also zum ersten Mal sind es mehr Kinder und Jugendliche, die sich infizieren. Die Infektionszahlen sind wieder raufgegangen, liegen jetzt so bei 120.000 Neuinfektionen pro Tag. Also noch nicht ganz auf dieser, über diese 200.000er-Schwelle, die immer als kritisch definiert wurde hier in den USA, aber doch eben wieder deutlich steigend. Und das macht den Leuten Angst. Und gleichzeitig ist die Impfkampagne ja zwischenzeitlich ins Stocken geraten, nimmt jetzt wieder etwas Fahrt auf. Also Sie merken, es ist so ein bisschen eine volatile Situation, die jeden Tag so ein kleines bisschen in diese und in jene Richtung umschlägt. Aber die Angst vor einer weiteren Welle und die Angst davor, dass die Pandemie eben doch noch nicht so vorbei ist, wie man zwischenzeitlich sich eingebildet hatte, die ist spürbar.
Hat dieses Umschwenken auch was mit den politischen Lagern zu tun? Die USA sind ja bei sehr vielen Themen gespalten in die Lager der Demokraten und Republikaner. Spürt man das im Alltag, zum Beispiel was die Corona-Regeln und das Impfen angeht? Das ist doch bestimmt auch in den Staaten total uneinheitlich.
Ja, völlig uneinheitlich. Also es ist geradezu grotesk, muss man sagen. Ich wohne ja hier in Washington D.C., beziehungsweise ich wohne im Bundesstaat Maryland, nördlich von Washington D.C. Da ist sehr schnell sehr viel geimpft worden. Die Impfrate war sehr, sehr hoch und ganz schnell kam auch wieder Normalität. Also auf einmal konnte man wieder ins Restaurant gehen. Man musste zwar Maske tragen, bis man am Tisch saß, aber dann fühlte man sich wie vor der Pandemie. Es gab wieder Konzerte und Kulturveranstaltungen zwischenzeitlich. Das ist jetzt wieder zurückgenommen worden. Also es geht immer so hin und her, weil man hier doch sehr, sehr vorsichtig ist und man merkt es auch am Verhalten der Menschen hier im Großraum Washington D.C. Also ich sehe sogar, wenn ich meinen Hund ausführe hier im Wald, Menschen, die mit Maske auf im Wald spazieren gehen. Ja, also so tief sitzend sind da offenkundig die Ängste vor einer Infektion. Aber da gibt es natürlich auch als genaues Gegenteil die absoluten Sorglos-Staaten, vor allen Dingen im Süden, in Alabama, in Louisiana, in Mississippi und in Florida vor allen Dingen, wo die Menschen von Anfang an die Pandemie eher negiert haben und sich auch an Verhaltensmaßregeln, so dünn die auch waren, nicht gehalten haben. Da gab es dann wieder Strandpartys und alles Mögliche. Und jetzt eben auch die höchsten Infektionszahlen, den höchsten Neuinfektionen. Also dieser Zusammenhang ist ganz klar, aber er wird politisch gerne negiert.
Und ist das dann aber tatsächlich, kurze Nachfrage, auch kann man da sagen, das sind dann auch die Staaten, in denen eben Republikaner die Entscheidungen treffen, was wie gehandhabt wird?
Als grobes Raster kann man das sagen. Ja, in vielen konservativen republikanischen Staaten ist die Impfskepsis groß. Da ist die Impfkampagne relativ schnell zum Stocken gekommen. Die Impfrate relativ niedrig. Und entsprechend sind die Neuinfektionen vor allen Dingen mit Delta hoch. Und entsprechend sind auch in manchen Teilen, beispielsweise in Staaten wie Alabama, die Krankenhäuser wieder überlastet, wie zu Hochzeiten der Pandemie. Das kann man schon sagen. Allerdings muss man hinzufügen, dass viele republikanische Gouverneure inzwischen auch umgeschwenkt sind und eindeutig das Impfen empfehlen.
Welche Rolle spielen denn aber die Corona-Skeptiker oder die, die sagen, die Maßnahmen sind alle übertrieben und wir fühlen uns in unserer Freiheit beschränkt? Wie präsent sind die in der öffentlichen Wahrnehmung und oder wie präsent sind Proteste?
Ja, das kommt darauf an, wo man lebt. Also hier in Washington D.C. ist es relativ wenig und wenn man mit den Leuten redet, sagen die, ah, das sind alles diese Hinterwäldler und diese Spinner, aber dann fahren sie in andere Regionen hier im Lande und da ist es dann eben ganz massiv, ja, dass die Leute sagen, wir lassen uns in unseren Freiheiten nicht einschränken, Masken tragen wird politisiert, wird also schon als etwas empfunden, wo Bürgerrechte eingeschränkt sind. Also das sind jetzt alles Leute, die trotzdem an der roten Ampel anhalten würden und sich auch im Auto anschnallen, aber die Maske ist eben doch ein hochpolitisiertes Symbol inzwischen geworden und die argumentieren dann damit, dass sie sagen, ein gewisses Restrisiko ist immer da, das muss man als mündiger Bürger eben auch tragen können und für sich selber abschätzen. Und was hinzukommt, und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu dem, was in Europa zu erleben war, dass hier natürlich diese Hire-and-Fire-Politik viel stärker ist. Also sehr, sehr viel mehr Menschen haben quasi über Nacht ihre Jobs verloren über die Pandemie, weil ihre Arbeitgeber eben keine Aufträge mehr hatten oder ähnliches, nicht? Und da steht man dann von einem Tag auf dem anderen im Grunde ökonomisch vor dem Aus. Und viele Mieter konnten ihre Mieten nicht mehr bezahlen und da gab es zwar Schutzprogramme seitens des Staates, aber trotzdem eben so manches soziale Elend. Also man kann sagen, in den Extremfällen hat mancher seinen Job verloren über die Pandemie und ist gleichzeitig auch obdachlos geworden.
Jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Begonnen hat die Pandemie unter dem Präsidenten Donald Trump. Wie haben Sie den politischen Wechsel erlebt mit dem neuen Präsidenten Joe Biden? Hat sich da die Stimmung etwas geändert und sind die Corona-Kritiker auch etwas leiser geworden? Wie ist das?
Na, Biden ist natürlich jemand, der ganz massiv das Impfen empfiehlt, das Maskentragen empfiehlt, eher für einen strikten Kurs steht. Und da ist ein absoluter Wechsel im Ton zu spüren. Und der wird entweder begrüßt und bejubelt oder er wird eben scharf kritisiert von den Gegnern dieses Kurses. Aber in Praxis, also sozusagen in der alltagspraktischen Politik, muss man sagen, sind die Veränderungen so gigantisch eben auch nicht. Und das ist ja so ein bisschen das Schizophrene auch an der Trump-Linie gewesen, dass er einerseits eben verbal diejenigen umschmeichelt hatte, die er in seinem politischen Lager vermutet, nämlich die Impf- und Maskengegner, die Corona für übertrieben halten, gleichzeitig aber ja eine Politik gemacht hat, deren Früchte jetzt ein Stück weit auch geerntet werden. Das muss man ihm ja geben. Also dieses sehr frühe Investieren in sämtliche Forschungsentwickler, die auf der Suche nach einem Impfstoff waren, da schon mal in Milliardenhöhe vorzubestellen und den Impfstoff zu lagern, das ist ja Trumps frühe Politik gewesen. Und dass am Anfang hier doch so schnell und so rapide geimpft werden konnte und auch ausreichend Impfstoff zur Verfügung stand, anders als beispielsweise in Deutschland, ist eine direkte Folge einer begrüßenswerten Trump-Politik. Also diese Kluft zwischen dem, was einerseits verbal, rhetorisch getan wurde seitens seiner Regierung, aber dann auch wieder handfest, pragmatisch, diese Kluft ist einfach da und deshalb kann man auch nicht sagen, dass es so eine ganz einheitliche Trump-Linie gegeben hätte. Aber wo Sie recht haben, ist, der Ton hat sich absolut geändert seit dem Regierungswechsel.
Und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Rolle, die die Wissenschaft spielt oder wie die wissenschaftlichen Erkenntnisse akzeptiert werden, oder?
Ja, das macht sich vor allen Dingen an Personen fest. Also man kennt ja in Deutschland inzwischen auch Anthony Fauci. Das ist hier der oberste und prominenteste aller Virologen, der von Anfang an auch den Diskurs bestimmt hat und der die absolute Hassfigur ist im rechten Lager, also bei den Impfgegnern, bei den Skeptikern, der wird als der Oberbevormunder und derjenige und der Panikmacher von ihnen empfunden. Solange der noch neben Trump stand bei diesen Briefings, haben sie sich einigermaßen zurückgehalten, aber als er dann neben Biden stand, da ging das los. Also es gibt diese Verkörperung dessen, was man nicht will im Zusammenhang mit der Pandemie und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch das Hofieren bestimmter Figuren, die man für geeignet hält, Ruhe zu verbreiten im anderen Amerika. Also wieder einmal gilt, und das zieht sich ja jetzt wie ein roter Faden auch durch unser Gespräch, je nachdem, wo Sie sich hier aufhalten, je nachdem, in welchem Milieu oder in welchem Landesteil, werden die Dinge ganz anders empfunden und wahrgenommen.
Sagt Sebastian Hesse, er ist unser Korrespondent in den USA. Die Corona-Pandemie hat die USA besonders heftig getroffen und Corona ist dort von Beginn an auch hochpolitisch. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Eindrücke, Herr Hesse.
Ich danke auch.
In unserer Gesprächsreihe zu Corona weltweit werfen wir hier in SWR 2 Impuls in den kommenden Tagen und Wochen immer mal einen Blick darauf, wie andere Länder mit der Pandemie umgehen. Die Gespräche finden Sie auch im Netz auf swr2.de und in unserem Podcast SWR 2 Impuls.